Ja, wir sind jetzt im Johannesevangelium nach wie vor unterwegs und diese Reise wird uns noch ein paar Tage begleiten. Wir sind in Kapitel 7 angekommen und ich möchte uns mal ganz kurz abholen. Eigentlich sind wir mitten auf dem Laubhüttenfest. Laubhüttenfest ist eine der drei größten Feste in Jerusalem, in Israel. Das ist ein Fest, wo Menschen nach Jerusalem pilgern und in Laubhütten leben. Das ist ein Fest der Freude, der Dankbarkeit. Menschen haben Gemeinschaft, sie freuen sich über die Gaben, die sie bekommen haben. Das ist ein Erntedankfest zugleich. Das ist wirklich ein Fest der Freude. Und wir haben letztes Mal gelesen, dass der Jesus wurde von seinen Hausgenossen herausgefordert, zu diesem Fest zu gehen und dort auch aufzutreten und von sich preiszugeben. Und er tut es auch, aber nicht so, wie die Hausgenossen es vorgestellt haben. Er erscheint mitten auf dem Fest und fängt an zu predigen. Das ist etwas längere Predigt, Geschwister. Ich habe sie mir nicht gewagt, in eine Predigt zu packen. Wir werden sie einmal halbieren müssen. Aber ich sage das nun mal für die Bibelleser unter uns, sie geht eigentlich weiter. Der Jesus knüpft hier in dieser Botschaft eigentlich an den großen Ereignis im Kapitel 5 an. Dort ist eine Heilung eines Mannes an Teich Bethesda. Dieser Mann ist 38 Jahre krank gewesen und der wurde nicht gehalten. Da kommt der Herr in sein Leben und sagt, möchtest du gesund werden? Er sagt, ach ja, ich möchte, aber ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Und so sagt der Jesus einen Satz und dieser Satz ist ein Zeichen der Macht, der Vollmacht Jesu. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Text, den wir da nachher lesen im Kapitel 5, und das ist ein Text, der die Vollmacht Jesus zeigt. Er zeigt, dass seine Worte wirklich Vollmacht haben. Ich möchte uns ganz kurz abholen im Kapitel 5, Vers 22, wenn wir das mal aufschlagen, dann stellen wir fest, dass Jesus von der Macht zeugt, und zwar, denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Der Sohn hat die Macht, oder zum Beispiel Vers 26 und 27, da lesen wir, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. In unserem Text heute ist das ganz anders. Da geht es eher weniger um die Vollmacht des Herrn, denn er hat die, sondern der Herr möchte uns etwas anderes beibringen, und zwar seine Art des Wortes. Er möchte zeigen, dass das, was er sagt, Leben bringt. Wir haben gelesen, in der Einleitung zum ganzen Johannesevangelium gibt es einen wunderschönen Vers, den wir oft zitieren. Das ist der Vers aus Johannes 1, Vers 14. Das Wort war Fleisch und wohnt unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, wo der Jesus das zeigt. Der Jesus möchte uns zeigen, dass er uns mit Gott verbinden will. Und das ist in Wirklichkeit sein Dienst im Kapitel 7, Vers 4 bis 26. Er weist darauf hin, dass seine Lehre, seine Worte von dem Vater kommen. Aber des Weiteren möchte uns zeigen, dass er Leben geben möchte. Das sehen wir dann nachher. Das ist ein wunderschöner Text. Deswegen habe ich mir gesagt, ich werde das nicht in eine Botschaft packen, denn es lohnt sich nicht, so ein köstliches Gericht ganz schnell zu essen, das muss man genießen. Das ist wirklich wunderschöne Verse. Lesen wir zum Beispiel Kapitel 7, Vers 38. Da lesen wir Folgendes: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist das, was der Jesus machen möchte. Er möchte unser Leben geben, zugleich auch dieses Leben mit Fülle fühlen. Und das ist die Botschaft, die jetzt kommt im Kapitel 7, dieser neue Lehre, die er bringt. Und das Letzte, was wir sehen werden, ist, dass er Jesus Gnade bringt. Ja, wir haben gelesen, ganz am Anfang des Evangeliums, Vers 16, 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und Kapitel 8 werden wir erleben, wie Herr Jesus eine Frau, die eigentlich zum Verderben, zum Gericht verurteilt war, die er mit Gnade begegnen. Und das ist das, was unser Herr möchte. Er möchte uns zeigen, wie der ewige Herr mit uns mit Gnade begegnet. Doch heute
sind wir mitten auf dem Laubhüttenfest. Es ist ein Fest der Freude. Und interessant ist, dass der Text, der vorangegangen ist, dass dieser Text mit einem weniger guten Satz aufhört. Und zwar, niemand aber, Vers 13, Kapitel 7, niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Obwohl es ein Fest der Freude ist, ist es doch ein Fest der Ängstlichkeit. Ja? Man hat Angst vor Menschen, man hat Angst vor der geistlichen Regierung, man hat Angst vor der Hauptverführung und man redet nicht über Jesus, man verschweigt das, man hat Furcht, es offen auszusprechen. Und in solchen Momenten habe ich den Eindruck, immer dann, wenn Menschen aufhören, über Jesus zu reden, redet Jesus persönlich. Er redet persönlich, er kommt selbst aufs Fest, auf das Fest. Und das ist genau das, wo wir heute anknüpfen werden im Kapitel 7, Vers 14 bis Vers 26. Das möchte ich lesen. Kapitel 7, Vers 14 bis Vers 26. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist und ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Das Volk antwortete, du bist besessen. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen wäre, was zürnt er mir dann, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Da sprachen einige aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und sie redete frei und offen und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist. Dieser Vers 26 ist eigentlich die Antwort auf den Vorwurf der Brüder. Wenn du was gelten willst, dann geh und verkündige das der ganzen Welt. Und der Text, der Johannes, geleitet durch den Heiligen Geist, hinterlässt uns solche Verse und sagt, und er redete frei und offen. Geschwister, Herr Jesus gibt uns hier eine Lehrstunde in einer praktischen Theologie. Das ist eine Lehrstunde in der praktischen Theologie und gibt im Grunde genommen eine Antwort darauf, wie man einen attraktiven Glauben leben kann. Ich möchte das beginnen. Jesus fängt mit dem Vers 16 an. Ihm wird ein Vorwurf gemacht, denn alle Menschen wundern sich ja, wie geht denn das? Er hat nirgendwo gelernt, hat keine Bildung gemacht, hat keine rabbinische Schule besucht und plötzlich versteht er die Schrift. Das war etwas über ihr Vermögen hinaus. Sie konnten das nicht einordnen. Ja, wie geht denn das? Ja, weil sie es nicht wussten oder nicht glauben wollten, dass er das Wort Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Er bedarf keiner Ausbildung, denn er kann selbst jeden ausbilden. Und das war für sie ein Problem. Also nicht daran glauben, was er sagt und ihn dann doch verstehen wollen, das funktioniert nicht. Und Jesus ist dabei, hier etwas zu zeigen, was ihn ausmacht. Es ist eine Lehrstunde einer praktischen Theologie und die beantwortet uns die Frage, wie kann man einen attraktiven Glauben leben? Ich möchte in Vers 16 zeigen, wie Jesus die Quelle seiner Lehre zeigt. Er sagt es ganz einfach. Er wird jetzt in der Enge gestellt und muss sich verantworten. Er muss sagen, warum er so gut ist. Und er sagt das ganz einfach in Vers 16 des 7. Kapitels. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus ist ein Gesandter vom Vater. Und das ist so entscheidend, auch für uns. Die Autorität Jesu liegt in seinem Vater. Er hätte sagen können, ich bin Messias. Er hätte sagen können, ich bin der ewige Herr. Das sagt er aber nicht. Er sagt ganz bescheiden, Meine Autorität, die Autorität meiner Lehre liegt in meinem Vater. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Vater ihn darauf gesandt hat. Schauen Sie mal bitte in Kapitel 1, Vers 18. In Kapitel 1, Vers 18, da wird uns berichtet, ein Satz, der mir persönlich sehr geholfen hat in manchen väterlichen Aufträgen oder Verantwortungen. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist, in des Vaters Schoßes, der hat ihn uns verkündigt. Also Jesus hat den Auftrag, uns den himmlischen Vater zu erklären. Übrigens ganz am Rande der Predigt. Es ist unser Auftrag als Väter, unseren Kindern zu erklären, wer wir sind. Es ist unser Tag, über unser Lebensauftrag, über unser Leben zu reden. Es ist unser Auftrag, über unsere Geschichte zu reden. Es ist unser Auftrag, unser Herz zu offenbaren. Unser himmlischer Vater hat seinen Sohn geschickt und die Bibel sagt, dieser Sohn ist der Erstgeborene, der Gott ist, damit wir begreifen, wer der himmlische Vater ist. Und dieser Sohn, der macht nichts anders, obwohl er selbst das Wort Gottes ist, das fleischgewordene Wort Gottes, Logos, der macht nichts anders, als sich dem Vater zu offenbaren. Gott Vater ist die Quelle der Wahrheit, ist die Quelle aller Herrlichkeit. Die Bibel sagt uns, und wir sahen seine Herrlichkeit und er sagt, das, was ich zu euch sage, sage ich das, was mir der Vater gesagt hat. Jesus ist gekommen, uns den Zugang zum Vater zu geben. Und das wünsche ich mir manchmal so sehr für mich und für unser Dienst, dass wir uns immer wieder auf diesen Autorität berufen und sagen, mein Auftrag ist, das zu sagen, was der Vater gesagt hat. Ja? Wenn ich meine Kinder mal schicke und sage, geh, ruf mal meinen Sohn, dann geht ein Kind los und ruft einen anderen und sagt, und am Ende heißt, Papa hat gesagt. Ja, also es ist nicht das, was ich ausgedacht habe oder was ich so jetzt als Scherz mal zwischendurch reinschieben möchte, sondern Papa hat gesagt, ja, du möchtest bitte kommen. Und im Grunde genommen sagt Jesus genau das. Den Herrn, auf den ihr traut, das ist der Herr, der mich gesandt hat. Das ist dieser Gott. Und dieser Gott sagt mir, was ich zu sagen habe. Im Auftrag Jesu war uns uns den Vater zu offenbaren. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag. Unser Auftrag, den Vater zu offenbaren. Jesus offenbarte den Vater mit Worten vom Vater. Er sagt nichts anderes, als der Vater sagen möchte. Vater lässt sich finden nur durch die Worte von Jesus. Und das ist die Rückkopplung. Man kann den Vater nicht finden, als nur durch die Worte Jesu Christi. Und der Vater sagt nichts anderes, was Jesus sagt. Und Jesus sagt nichts anderes, was der Vater will. Das möchte ich Ihnen mal illustrieren. Im Kapitel 12 des gleichen Johannesevangeliums, als Jesus dann seinen öffentlichen Dienst zu Ende bringt, wird er genau das zusammenfassen und sagen, ich lese ab Vers 48 bis Vers 50, wird er sagen, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich zu tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Also mit merken wir, dass unser Herr sich gänzlich auf seinen Vater beruft und sein Ziel ist, den Vater zu offenbaren. Wenn wir mit gottfernen Menschen über Gott reden, dann können wir Gott nur in dem Umfang vorstellen, wie er sich selbst offenbart hat. Wir können nichts hinzufügen. Gott hat sich nie zum Beispiel als Jehova offenbart. Das werden Sie in der Bibel nicht finden. Gott hat nie gesagt, ich bin Jehova. Im Alten Testament finden Sie viele Namen. Es gibt einfach einen kurzen Namen, El. Dieser Name steht in allen bekannten Vornamen. Daniel, Gabriel, Manuel. Das ist ein Zeichen, dass in diesem Namen der Gott Israel steckt. Das ist auch der Grund, warum Daniel und seine Freunde umbenannt werden mussten, weil in ihrem Namen Gott Israel vorkam. Sie werden finden andere Namen, Elor, Elohim, El Elyon, El Shaddai. Sie werden finden El Roy, El Kanan, Zebaoth, Adonai, Kyrios und natürlich auch Yahweh. Aber sie werden niemals etwas finden wie Jehova. Und ich weiß gar nicht, warum man unseren Herrn mit diesen Namen auch vorstellen muss. So viel wir uns an sein Wort binden, so viel Autorität haben wir auch. Und das macht uns Jesus hier sehr vorbildlich, indem er sagt, ihr regt euch über meine Worte auf und staunt, dass ich die Lehre verstehe. Die Lehre verstehe ich deswegen, weil ich das sage, was mein Vater sagt. erwünsche ich das und ich sage genau das. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das nächste, was Jesus uns lehrt, ist, Jesus zeigt die Autorität seiner Lehre. In Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Auch Sie wahrscheinlich werden den Vorwurf erleben, ja, woher weiß ich das, ob das richtig ist, was da steht. Ja, das ist oft so der Vorwurf, der gemacht wird, ja, woher weiß ich das denn? Ja, wenn wir über unsere Lehre nachdenken, denken wir mit hoher Wahrscheinlichkeit an so ein Lehrgebäude. Wir würden sie heute Dogmatik nennen. Ja, das ist so ein niedergeschriebenes Werk über das, was gelehrt werden will. Die vermeintlichen Inhaber oder Hüter der Dogmatik, im negativen Sinne jetzt gemeint, schrauben den Menschen so fest, dass das Leben gar nicht mal oft gelingen will. Ja? Schlagen Sie mal bitte im Matthäus-Evangelium auf. In Kapitel 23 hat Jesus da ein Wörtchen zu sagen zu diesen Menschen, die genau das, was ihr, sein himmlischer Vater gesagt hat, so festgeschraubt haben, dass Menschen nicht mehr leben konnten. Sie konnten nicht mehr atmen. Sie haben die Hölle daraus gemacht, obwohl sie das Gesetz geprägt haben, was Jesus mitgegeben hat, was Gott offenbart hatte. Zum Beispiel möchte ich Sie auch bitten, Kapitel 23, Vers 15, da lesen Sie Folgendes. Vers 15, weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Das sind Menschen, die Lehre, das Gesetz Gottes verdrehen. Oder zum Beispiel Vers 23 und 24, da lesen wir, weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill, Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Zu solchen sprach Jesus das. Die Worte Gottes wollen gelebt werden. Wir sind ja immer dabei aus, etwas zu verstehen. Ja? Wir sind das dabei auf, mit unserem Wissen etwas zu begreifen, zu gliedern, zu ordnen, zu analysieren. Jesus sagt hier ganz einfach, die Worte Gottes wollen gelebt werden. Er sagt uns in seinem Vers, in Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will. Der Wille Gottes will gelebt werden. Und ich habe selber so oft gebetet und ich kann mir gut vorstellen, Geschwister, dass auch viele von euch so beten, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes für mich jetzt? Welchen Partner soll ich heiraten? Welchen Weg soll ich einschlagen? Und die Bibel sagt uns ganz einfach, die Frage ist, wollen wir das überhaupt leben? Und möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, dass die wahre biblische Theologie eigentlich einfach gelebt werden will. Seine Worte sind lebbar. Es gibt nichts, was die Bibel sagt, was nicht gelebt werden kann. Die sind lebbar. Und Theologie, die muss auch lebbar bleiben. Ja, das haben die Schriftgelehrten so verdreht, dass man nicht leben konnte. Ja, sie haben daraus Kinder der Hölle gemacht, mit dem Gesetz Gottes, der eigentlich den Glauben fördern sollte. Und des Öfteren fragen wir, Herr, was ist dein Wille für mich, für mein Leben und so weiter? Aber lassen Sie uns mal die Fragen etwas anders stellen und als eine Behauptung, Herr, will ich dein Willen tun? Bevor wir die Frage stellen, was ist der Wille für mein Leben, wollen wir es mal andersrum die Frage stellen. Herr, will ich dein Leben tun? Hat Ihr Glaube die Kraft zu sagen, Herr, ich will dein Willen tun? Und Jesus sagt hier, es geht eigentlich darum, wer diesen Willen tun wird, der wird erfahren, dass es funktioniert, dass es vom Vater kommt. Vers 17, wenn jemand diesen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder von mir ausrede. Will ich es tun, als ein Kind, Entschuldigung, die Lehre Gottes braucht Nachfolge. Ja, sie will gelebt werden. Als ein Kind hatte ich zwischen den Zehen so einen Pilz bekommen. Das ist keine angenehme Situation, Geschichte. Mein Vater hat das spitz bekommen, wie ich mich jeden Tag quäle. Ja, es juckt dann, ja, es wird immer doller, es wird immer größer. Ja. Es stinkt dann auch, gerade in südlichen Regionen, wenn das dann draußen plus 40 ist, das kann schon mal sehr unangenehm werden. Und sieht auch gar nicht so richtig anziehend aus, so richtig abstoßend, würde ich sagen. Und mein Vater gab mir Hilfestellung. Er sagte, dass Junge, du sollst jeden Abend die Füße mit kaltem Wasser waschen. Mir hat er nicht gesagt. Ich habe meinem Vater nicht geglaubt und dachte mir, was kann kaltes Wasser bei meinem Problem ausrichten? Ja, also, Papa, ne? Den Zustand kennen wir. Das ist der Moment, wo es so einen Moment gibt bei den Jugendlichen, wo die Eltern von jetzt auf gleich super schlau werden. Ja? Und dann dachte ich, ach komm. Etliche Tage später hatte mein Vater meinen ungehorsam spitz bekommen und sagte, okay, du willst nicht, dass es dir besser geht, ich helfe dir dabei. Und dann gab es eine kontrollierte Fußwaschung. Jeden Abend, ganz fest vor dem Bett schlafen gehen, kontrollierte Fußwaschung. Ja, und Sie werden es nicht glauben, es hat ein paar Tage gebraucht, aber der Pilz war weg. Und genau das ist es. Die Worte des himmlischen Vaters sind auf Leben ausgerichtet. Sie wollen einfach gelebt werden. Und die Autorität der Lehre Jesu besteht darin, dass sie das Ziel erreicht. Es erreicht das Ziel, es funktioniert. Fangen wir damit an zu leben, werden wir sehen, dass wir zum Ziel kommen. Und da sagt Jesus hier, und dann kommt er in Vers 18 zum nächsten Punkt seiner praktischen Theologie und sagt, Jesus zeigt, dass er die Ehre des Vaters sucht. Ja? Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das Verlangen nach Ehre ist kein einzelner Zug, das ist nicht so mal eben geschehen. Das Verlangen nach Ehre durchsickert eigentlich durch das ganze Wesen des Menschen. Ja, was bedeutet das, ein Verlangen nach Ehre zu haben? Es ist das Verlangen, groß zu sein, über einen anderen zu stehen. Jesus sucht die Ehre des Vaters. Er ist dabei, den Vater groß zu machen. Er sagt, das, was ich sage, kommt von meinem Vater. Ich möchte euch zeigen, dass ich von ihm komme und dass ich euch was zu sagen habe von ihm. Er sucht die Ehre des Vaters. Das ist das, was wir von unserem Herrn lernen können. Vater groß zu machen. Die Ehre des Vaters suchen. Wirklich sagen, Herr, ich möchte dich groß machen. Sitzen drei Jungs im Sandkasten und jeder rühmt sich mit seinem Vater. Der eine sagt, mein Vater ist der Testfahrer bei der Bahn und fährt über 300 Kilometer pro Stunde. Sagt der andere, ja, mein Vater ist der Testpilot bei Lufthansa, der fliegt über 800 Kilometer pro Stunde. Ja, was sagt der Dritte? Der Dritte sagt, mein Papa ist Beamter, hat um 4 Feierabend, ist um 3 schon zu Hause. Aber jeder gibt mit seinem Vater an. Jeder gibt mir seinen Vater an. Das ist so die kleinen Jungs. Ja? Und dann vergeht die Zeit und irgendwann mal sind sie so groß, dass sie sich selbst groß machen. Und das ist genau das, was Jesus macht. Er sagt, meine Lehre kommt vom Vater. Und das Ziel, was ich verfolge, ist, meinen Vater groß zu machen. Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Aber ich suche die Ehre des Vaters. Das unterscheidet. Setzen wir diese Liste fort. Mein himmlischer Vater ist ewig. Also stellen wir uns vor, wir sind im gleichen Sandkasten und wir spielen das Spiel mit. Mein himmlischer Vater ist ewig. Bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Jetzt sind Sie dran. Mein himmlischer Vater ist ein vergebener Vater. Er hat mir meine Sünde vergeben und wartet, bis ich die Vergebung in Anspruch nehme. Das war der Nächste. Mein himmlischer Vater hat mich vor Grundlegung der Welt geliebt. Das war der Nächste. Setzen Sie mal diese Liste fort. Wie würden Sie mit Ihrem himmlischen Vater angeben? Wir als seine Kinder suchen sehr oft unsere eigene Ehre, das ist wirklich so. Da muss ich gar nicht euer Leben kennen.
da kenne ich mich selbst persönlich viel zu gut dafür. Ja? Wir möchten ja groß rauskommen. Wir möchten ja was gelten. Und wir merken gar nicht, dass auch selbst eine Gemeinde dafür sehr gut genutzt wird, ja? Für unsere geistliche Karriere. Ja? Manchmal kennt unsere Freude keine Grenzen, wenn wir groß rauskommen. Ja? Wenn andere Menschen zu uns heraufschauen und sagen, was für ein toller Mensch das ist. Jesus sagt, ich suche hier die Ehre des Vaters. Wir dagegen sind so durchtränkt mit unserem Gedankengut, dass oft eine Teamarbeit gar nicht möglich ist, weil ich ja der Leader sein möchte. Ich möchte ja derjenige sein, der groß rauskommt im Team. Ja, da oft die Teamarbeit gar nicht möglich macht. Die Suche nach der Ehre Gottes ist eine Versammlungstaktik. Wenn man die Ehre Gottes sucht, dann sammelt man. Apostel Paulus sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir unsere Ehre darein, dass wir daheim sind oder im Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Und die Suche nach eigener Ehre ist eine Verdrängungstaktik. Man fängt an zu verdrängen. Und genau das passiert jetzt im nächsten Text. Sie wollen Jesus verdrängen. Sie wollen Jesus ausstoßen. Jesus zeigt, wie man mit menschlichen Hindernisse überwinden kann, und dabei gebraucht er dann das Gesetz. Er zeigt ihnen, wie kann man diese Stolpersteine wegräumen. Das, was sie gebraucht haben, um den Menschen das Leben schwer zu machen, zeigt Jesus, wie man das Gesetz gebrauchen kann, um das Leben des Menschen zu erleichtern. Und zeigt zugleich und damit Geschwister, dass das Leben, dass die Theologie, die Gott uns gibt, also das Wort vom Gott, das ist Theologie, dass sie lebbar ist. Ich möchte den Text lesen, ab Vers 19 bis 26. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Das Volk antwortete, du bist besessen. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommen, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Moses gebrochen werde. Was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Also das sind ja Mordgedanken. Und Jesus entlarvt sie auch. Jesus konfrontiert das Volk mit ihrer Absicht. Sie wollen ihn töten. Und dieses einzige Tat, das ist der Mensch von Bethsaida. Diese Tat, die tragen ein Jahr später immer noch nach. Das war ein Problem. Er hat einen Menschen gesund gemacht hat und die kam damit gar nicht klar, weil es am Sabbat gemacht hat. Und Jesus musste ihnen sagen, ihr Freunde, da stimmt was nicht in eurer Kommunikation. Ihr wollt mich töten, du bist besessen. Achten wir mal, was das für eine Kommunikation ist. In diesem Text, Geschwister, lernen wir ein Prinzip der Seelsorge für das eigene Herz. Für das eigene Herz. Wenn Menschen sich an euch vergehen, gegen sie sündigen, dann verschweigen sie es nicht. Gehen Sie hin und sagen Sie es ihnen. Mag sein, dass Sie im Unrecht liegen. Mag sein, dass Sie nicht recht haben. Aber sagen Sie es ihnen. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass Sie das sagen. Gehen Sie zu ihnen und sagen Sie es ihnen. Das macht genau Jesus so. Er überführt sie und sagt, ihr wollt mich töten. Es ist wichtig für unser Herz und Seele, dass wir es aussprechen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 15, sündigt aber ein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Es ist wichtig, einen Kontakt aufzunehmen, das zu sagen, was dich bekümmert. Jesus macht das genauso hier. Er sagt, das ist nicht gut, was er macht, ihr wollt mich töten. Wenn Sie das Problem einmal an- und ausgesprochen haben, nehmen Sie dem Widersacher, dem Teufel, die Möglichkeit, Sie in Verleumdungen und üble Nachrede zu bringen. Und das ist eine Seelsorge für mein eigenes Herz. Das Verlangen, das Problem mit anderen Menschen zu besprechen und nicht mit Beteiligten, sinkt fast gegen Null. Es ist wichtig, das Problem auszusprechen. Solche Sätze wie, man hat mir gesagt, oder ich möchte dir als Gebetsanliegen mitteilen, dass die und die Person da und da waren und das gemacht haben, das ist keine fördernde Kommunikation und sucht nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Auch zum Beispiel vor Kindern am Mittagstisch zu sagen, wie schlecht unsere Musiker sind oder wie schlecht unsere Dirigenten sind oder wie schlecht unsere Prediger sind und wie schlecht unsere Ältesten sind und wie schlecht unsere Diener sind und Diakone sind und dass sie alle keine Ahnung haben, das ist nicht die Kommunikation, die fördert. Wenn Sie einen Musiker oder einen Prediger finden, der nicht schlecht, der nicht für Sie nicht gut genug ist, dann gehen Sie mal dahin und sagen Sie ihm das mal. Aber das ist keine Kommunikation, die fördert. Und dann wundern Sie sich nicht, wenn Ihre Kinder groß werden, dass sie nicht in die Gemeinde gehen. Weil diese Gemeinde wurde mittagsrum immer schlecht geredet. Oder zum Beispiel der Satz, dieser Bruder oder diese Schwester, weißt du, was die glaubt? Ja, da gehen Sie doch mal hin und verklären Sie es mal. Und das macht Jesus hier. Er überführt das. Solche Kommunikation führt nicht zueinander. Sie fördern nicht den geistlichen Umstand. Unser Herr Jesus spricht das laut aus, was das Volk von ihm denkt. Es sind Mordgedanken. Jesus zeigt uns, wie wir menschliche Hindernisse überwinden können. Ja, wie überwindet er dann? Er erklärt ihn ganz einfach, Freunde, wenn eure Beschneidung am Sabbat fällt, dann beschneidet ihr den Menschen, weil das Gesetz Gottes das verlangt. Ja, warum ärgert ihr euch über mich, wenn ich den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Warum ärgert ihr euch dann über mich? Das ist Konfrontation. Ich verstehe nicht, wo ist das Problem? Ich habe doch nichts Böses gemacht. Ihr habt eine Vorhaut entfernt. Ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht. Wo ist das Problem? Und der Lehrer Jesu überführt die Menschen. Er zeigt, wie man mit dem Gesetz Gottes menschliche Hindernisse überwinden kann. Und das ist unser glückseliger Geschwister, wenn wir in der praktischen Theologie, in der Theologie, wie wir Praxis leben, dass wir nicht Hindernisse aufbauen, sondern Hindernisse abbauen. Das ist die Kunst, die Herausforderung, die wir haben. Es ist unser Auftrag, das Wort Gottes so zu gebrauchen, dass das Leben entsteht. Menschen zürnen Jesus wegen einer guten Tat. Ja, wie vermessen muss man denn sein, wegen einer guten Tat über Menschen sich zu ärgern? Jesus überführt sie in ihren Überlegungen. Er gebraucht das Gesetz, um nicht zu töten, sondern Leben zu erhalten. Und das ist das Schöne unserem Herrn. Ein aufrichtiger Glaube ist ein attraktiver Glaube. Jesus gab eine Lehrstunde in der praktischen Theologie zum Thema, wie man einen attraktiven Glauben ausleben kann. Ein attraktiver Glaube führt zur Quelle, zum Herrn. Er bindet nicht an Menschen, an Lehrgebäuden. Er bindet nicht an irgendwelche Vereine, an irgendwelche Kirchen. Ein attraktiver Mensch, Glaube führt zum Herrn. Er zeigt Gott und stellt Gott im Mittelpunkt. Ein attraktiver Glaube wird und will gelebt werden. Das ist keine Theorie, es will gelebt werden. Ein attraktiver Glaube sucht die Ehre des Vaters. Egal, was wir machen oder anstellen, wir suchen dabei die Ehre des Vaters. Das muss man mal schaffen, das eigene Ego so zu unterdrücken, dass Gott rauskommt. Und das ist die Übung. Ein Glaube, der attraktiv ist, da steht nie ich im Mittelpunkt, sondern mein Herr. Und das Letzte ist, ein attraktiver Glaube hilft, menschliche Hindernisse zu überwinden. Es ist eine Hilfestellung. Ein Glaube als Hilfestellung. Und so wünsche ich Geschwister Ihnen und mir, dass unser Glaube, dass dieser Glaube attraktiv wird. Dass wir lernen, Gottes Wort so zu gebrauchen, damit Leben entsteht. Später wird Jesus zeigen, wer ist ein Fels, aus dem das Leben kommt. Und das ist auch unser Auftrag, auf diesen Herrn zu weisen, aus dem das Leben kommt. Es ist unser Auftrag, den Glauben so vorzuleben. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir sagen, Herr, ich will. Also möge Gott Sie segnen in Ihrem Willen und Ihrer Entscheidung, diesen Glauben zu leben. Sie müssen gar nicht so viel wissen. Sie müssen keinen Doktortitel haben, um einen attraktiven Glauben zu leben. Es reicht einfach, dass das, was man weiß, zu leben, Menschen zu helfen, an Gott im Mittelpunkt zu stellen und diesen Glauben leben zu wollen. Und die mal stolpern, denen zu helfen, über diese Stolpersteine zu springen. Wenn das geschieht, Geschwister, geschieht bei uns ein attraktiver Glaube. Und das hat uns Jesus hier wunderbar vorgemacht. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Wir brauchen das miteinander. Amen. Danke, lieber Heiland, dass du uns heute Morgen daran erinnerst, durch persönliche Vorbild, was es bedeutet, einen attraktiven Glauben zu leben. Jesus, du hast uns vorgelebt, was es bedeutet, himmlischen Vater im Mittelpunkt zu stellen und von ihm aus in seinem eigenen Dienst abzustoßen. Und wir möchten dir bitten, Vater, dass du in unserem Leben Mittelpunkt gewinnst. Herr, wir wollen, hilf uns dabei, diesen Glauben zu leben, deinen Willen auszuleben. Da bitten wir dich, Herr. Wir danken dir ganz herzlich für das Vorbild unseres Herrn. Und wir bitten das für unsere Gemeinde, Herr. Wir haben so viele tolle Menschen und Geschwister, die diesen Glauben bereits leben. Wir danken dir, dass wir Vorbilder haben bei unserer Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, dass wir ansteckend werden, miteinander den Glauben ausleben und uns an dir erfreuen. Du stehst im Mittelpunkt, du bist herrlich und groß. Da ist keiner so wie du. Und lehre uns, dass unser Mund und unser Herz voll ist von dir. Dass wir lernen, Vater, dich groß zu machen. Von dir zu reden und mit dir anzugeben. Zu sagen, wer du wirklich bist. Das fehlt uns manchmal. Manchmal sind wir so dolle mit uns selbst beschäftigt. Herr, vergib uns. Vergib uns. Und gib uns Freude an dir. Danke von ganzem Herzen, dass du es gezeigt hast, wie es geht. Du bist großartig, Herr Jesus. Wir preisen dich dafür. Amen.